Heute nicht im Retrocast. Ah, Scheiße. Aufnahme drücken. Ah, vergessen.
Das wäre dem anderen nie passiert.
Das Sofa IMAX, der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Herzlich willkommen im Sofa IMAX. Heute haben wir mal eine ganz besondere Folge, oder nicht eine besondere Folge, sondern etwas Besonderes in der Folge, denn was in der Geschichte vom Sofa IMAX bis jetzt erst einmal war, wir hatten erst einmal einen Gast und jetzt haben wir wieder einen Gast und das hat auch einen bestimmten Grund und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Hallo Kai.
Hallo Mr. Sofa IMAX.
Hallo Herr Ex-Retrocast.
Genau, somit wäre es schon sehr gut zusammengefasst.
Ja. Also ich habe ja mit Kai im Retrocast angefangen, alle James-Bond-Filme durchzusprechen. Wir sind bei Dr. No angefangen, also ganz am Anfang. Und jetzt nach dem letzten oder vorerst letzten Sean Connery-Bond hat Kai einfach die Frechheit beschließen, seinen Podcast zu beenden aus verschiedenen Gründen. Und darum haben wir, weil wir die Bond-Reihe weitermachen möchten, beschlossen, das einfach im Sofa IMAX weiterzumachen.
Ja, ich habe die Lizenzgebühren quasi von dir eingeheimst, damit du das jetzt hier machen darfst im Sofa IMAX. Ich bin jetzt reich und
ich habe die Arbeit.
Du hast die Arbeit, genau.
Ja, wer also die ersten Folgen von unseren Besprechungen nochmal hören möchte, kann das im Retrocast tun. Ich verlinke den auch natürlich in den Shownotes. Und was kann man eigentlich noch so im Retrocast hören? In Zukunft nicht mehr so viel, aber in der Vergangenheit eine Menge.
Alles Mögliche, also alle Filme so angesiedelt in den 80er, 90er Jahren, da waren einige Klassiker dabei, da waren weniger bekannte Filme dabei, da waren Filme dabei, die man zum Glück längst vergessen hat bis zu dem Zeitpunkt, aber natürlich auch immer mal wieder sehr abwechslungsreiche Sachen, teilweise auch Werbung, 80er, 90er, genau. Trash-TV und so weiter und so fort, also wer da reinhören möchte, es sind über 250 Episoden und ich glaube, da ist auch für jeden irgendwie was dabei.
Das lohnt sich, macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn einem die Filme manchmal nicht so interessieren oder wenn die nicht so toll sind, es sind auf jeden Fall die Folgen sehr unterhaltsam. Ja, ja, worüber sprechen wir heute? Huch, falsche Seite aufgemacht. Heute sind wir angelangt im Geheimdienst Ihrer Majestät, On Her Majesty's. Majesty's wäre das gesprochen, ne?
Majesty's Secret Service,
genau. Von 1969 bis jetzt der längste mit 142 Minuten und der ist sogar schon von 170 Minuten runtergekürzt worden. Zum Schluss gab es dann noch irgendwelche Verfolgungsjagden, die sie gedreht hatten in London oder, aber sie haben beschlossen, dass. War eindeutig zu viel.
Ja, aber ich habe jetzt auch irgendwie eine längere Version gesehen, in der verschiedene Szenen auch nachsynchronisiert wurden. Also ich glaube, meine ging länger als 142 Minuten.
Doch, ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt beim Gucken, wie lange die ging. Und über diese Nachsynchronisation, die ist ja, also erstmal hat Bond ja denselben Sprecher wie vorher. Wie Sean Connery. Das ist schon mal irgendwie ganz gut irgendwie. Obwohl es man hat so ein leichteren Übergang.
Ja, man hat einen leichteren Übergang. Gerd Günther Hoffmann spricht eben ihn im Original und komischerweise hat man bei den Szenen, die man nachsynchronisiert hat, mit Erich Reucke einen Sprecher geholt, der völlig anders klingt als Gerd Günther Hoffmann.
Ja, das reißt einen komplett raus immer, ja. Während des Guckens. Wenn man das ernsthaft gucken will, dann denkst du, was ist denn, ich habe das mit meinem Sohn geguckt das erste Mal und diesmal auch wieder zur Hälfte und er den jetzt war. Was ist das denn jetzt? Warum redet er plötzlich? Es ist der Telly Savalas, der wird ja plötzlich hört er sich an wie Kermit und Connery hört sich plötzlich an wie das Tier. Also als wenn sie so ein paar Synchronsprecher aus der Muppet Show genommen haben.
Ja, in der Tat so, als wäre irgendwie James Bond plötzlich irgendwie heiser, als hätte er sowas im Hals stecken. Ja, also eine völlig andere Stimme. Also das hätte man mit Sicherheit besser lösen können.
Ja, das hätte ich besser sprechen können. Ja. Vielleicht nicht besser, aber von der Tonlage.
Ja, und man hat eben bei Blofeld, klar, Telly Savalas gespielt. Da hat man Martin Hirte gehabt, also einer der Synchronsprecher von Bud Spencer. Und in den neuen Szenen Jürgen Kluckert, der unter anderem Benjamin Blümchen gesprochen
hat. man hört, Kai ist auch Synchronstimmenfachmann. Ich habe die Namen über Synchronstimmen immer nicht so ganz drauf. So ähnlich wie bei uns der Matthias im Sofa IMAX, der wüsste das wahrscheinlich jetzt auch alles. Aber die haben ja Szenen dazu gebastelt, die gefehlt haben. Aber es gab teilweise auch schon synchronisierte Stellen, die sie wieder übersynchronisiert haben. Denn das waren so ein paar coole Sprüche, wie er zum Beispiel auf dem Berg sagt, was schnippelt sich so durch, sagt er mit der richtigen Stimme von damals. Aber die haben sie jetzt auch geändert und ich habe es kaum verstanden, irgendwas mit schnippelt.
Also gut, wieder an die Arbeit. Naja, man schnippelt sich so durch.
Also gut, wieder an die Arbeit. Naja, man schlacht sich eben durch.
Ja, der nuschelt sich da was in den Bart.
Und ich habe mich immer gefragt, warum haben sie die denn auch ausgetauscht? Das sind ganz viele Stellen gewesen, die sie ausgetauscht haben, obwohl es da schon synchronisierte Fassung gab. Und das haben die gemacht, weil direkt in diesen Szenen ein paar Sekunden dazugekommen sind. Und dann hätten sie 2, 3 Worte nur anders machen müssen. Und daran haben sie dann auch ganze Sätze rausgenommen, an die man sich eigentlich schon gewöhnt hatte. Und ich finde, sie hätten es lieber lassen sollen.
Ja, komischerweise kam ich zu demselben Schluss, denn irgendwie diese zusätzlichen Szenen haben mir jetzt auch irgendwie nichts Neues gebracht, sondern ganz im Gegenteil, sie haben den Film ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Und teilweise habe ich zwischendurch gedacht, mein Gott, wie lange geht denn der Film noch? Und klar, bei Wikipedia und so offiziell sind es 142 Minuten, aber in unserer Variante sind es halt mal nochmal 22 Minuten mehr.
Ja, hattest du die Blu-ray, nee, DVD oder Blu-ray oder im Streaming?
Nee, ich hatte den jetzt im Streaming geholt, weil ich jetzt hier auf einem größeren Screen geguckt habe und da ist DVD einfach ein bisschen unscharf.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht, ja.
Ja.
Nee, ich hatte die auch letztes Jahr da geguckt im Scream und Screaming. Und da war das genauso. Und das Längste, was sie dazu genommen haben, musste Gott sei Dank nicht synchronisiert werden, denn das war diese komische Safe-Knacker-Szene, da können wir nachher noch mal drüber sprechen. Aber was ich gestern noch hatte, bevor ich ins Bett gegangen bin, ich habe mir ja noch mal ein paar Sachen in meinem Bond-Buch angeguckt. Das hat ein bisschen länger gedauert, dann bin ich ins Bett gegangen, habe mich Licht ausgemacht, habe mein Handy in meine Ladestation gestellt, habe mich hingelegt, guck noch mal zur Uhr, 007. Das kann doch jetzt nicht sein.
Ja, klasse Zufall.
Ja, das war kein Zufall, das war ein Zeichen.
Das war ein Zeichen, ja. Von Mr. Broccoli.
Ja, und es war noch nicht mal jemand da. Ich wollte erst meine Frau sagen, hier, guck, guck. Aber nein, die hatte schon 2, 3 Stunden geschlafen, dann hätte sie mich wahrscheinlich geschlagen. Ian Fleming hat diese Folge, dieses Buch übrigens geschrieben, während Dr. No gedreht wurde. Und er saß in Jamaika und hat dieses Buch geschrieben.
Ah, okay, interessant. Ja, es ist ja jetzt auch der einzige Film hier mit George Lazenby. Also deswegen ging ich da komplett unvoreingenommen rein. Und du hast mir ja im Vorfeld auch angekündigt, das ist einer deiner Lieblings-Bond-Filme. Und genau, da müssen wir auf jeden Fall nachher mal drüber sprechen, wie haltbar diese Aussage ist.
Ja, eigentlich schon. Er hat zwar eher seine Fehler, der Film, aber und ich werde da bestimmt auch wieder drüber rumlästern. Und den Lazenby, den haben sie tatsächlich in der Kühlschrankwerbung entdeckt. Da hat ihn einer gesehen. Ich glaube, der Brokkoli, der hat ihn beim Friseur gesehen. Und er war ja noch nicht mal Schauspieler. Er hat nur im Werbespot mitgemacht und er war Model. Und vorher war er Autoverkäufer in Australien. Und da haben sie gesagt, okay, du bist kein Schauspieler, aber du passt für die Rolle, wir nehmen dich trotzdem.
Ja, ich finde ihn optisch und so von der körperlichen Verfassung oder so finde ich ihn auch sehr passend als James Bond. Also das hat mich jetzt wirklich gar nicht irgendwie gestört, also seine Optik, seine Präsenz an sich. Was mich ein bisschen gestört hat, ist natürlich so im direkten Vergleich zum vorherigen Darsteller, dass er weniger Charisma hat.
Ja, also weichere Gesichtszüge irgendwie.
Ja, also auch so von seinem Verhalten. Er hat einfach so nicht diese Ausstrahlung, dieses Charisma, das ich persönlich bis dahin so von so einem Bond irgendwie erwartet hätte. Also wenn man, sag mal, zurückschaut, John Connery ist natürlich irgendwie da, ja, einfach, vielleicht liegt es auch einfach an der Schauspielerfahrung. Das kann man Lazenby ja jetzt irgendwie auch nicht vorwerfen, wenn es quasi einer seiner ersten Auftritte überhaupt irgendwo war. Aber wie gesagt, mir hat so ein bisschen Charisma gefehlt bei ihm, also in seiner Darstellung.
Sean Connery hatte das irgendwie schon bei Dr. No von Anfang an.
Genau, ja.
Da brauchte man nicht so viel noch hinzu charismarisieren. Gibt's das Wort?
Und mal eine Frage noch an dich. Wie kann man diesen Film zeitlich irgendwie einordnen? Denn da bin ich am meisten irgendwie hängen geblieben dran. James Bond trifft wieder auf Blofeld und eigentlich kennen die beiden sich ja schon aus einer vergangenen Begegnung. Und hier sieht es so aus, als hätten die sich noch nie begegnet.
Irgendwie. Ja, im Buch spielt die Geschichte vor, man lebt nur zweimal. Und da sie es jetzt andersrum gedreht haben, hätten sie natürlich, ja, es hätte natürlich nicht gepasst. Die ganze Geschichte hätte nicht gepasst, wenn die sich gekannt hätten. Darum haben sie es einfach ignoriert. Und Broccoli ist auch dazu gefragt worden und der hat gesagt, Bond wird von jemand anders gespielt, Blofeld wird von jemand anders gespielt. Wie hätten die sich erkennen können?
Da kommen wir wieder zu der Frage, die ich ja auch beim Retrocast zu Beginn schon mal gestellt habe und an alle nochmal als Hintergrund. Ich sehe die Filme zum allerersten Mal und hatte bis eben zu einem gewissen Zeitpunkt null Berührungspunkte mit James Bond. Mit Ausnahme von ein, zwei Filmen aus der neueren Zeit jetzt, aber die alten habe ich nie gesehen. Deswegen stelle ich wahrscheinlich viele selten dämliche Fragen, die alle James-Bond-Fans daraus direkt beantworten können. Aber mir kam es natürlich irgendwie komisch vor. Also eigentlich, die müssen sich ja kennen und dann eben meine Theorie, ist James Bond denn immer quasi genau dieselbe Person oder ist das nur so ein Deckname, den verschiedene Geheimagenten benutzen? Das sind halt die Fragen, die in einem aufkommen dann, wenn man sowas sieht.
Ja, und eigentlich war dieser Film ja auch schon vor Man lebt nur zweimal geplant und wir hatten wohl auch schon ein Drehbuch oder so und es wäre natürlich schwierig, dass jetzt alles, man konnte die Geschichte gar nicht so ändern, dass es passt, weil die Geschichte gar nicht passen würde, wenn er sich da einschmuggelt und die kennen sich.
Ja.
Und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, oh, pff, egal.
Ja, sind natürlich nur Fragen, die man irgendwie so als Erstgucker, wenn man so durch die Filme durchgeht, die einem erstmal merkwürdig vorkommen.
Ja, aber das fragt sich wohl jeder. Ja, ich habe die ja auch höchstens 5, 6, 7 Mal gesehen.
Ja, und Blofeld jetzt, der wirkte auch irgendwie wie ein völlig anderer Charakter im Vergleich zu dem, den wir vorher gesehen haben. Denn eigentlich war der ja immer so der Agierende, der Handlanger losschickt. Und hier ist er ja auch selber sehr tätig geworden und auch selber in die Action so eingegriffen. Das hat er ja zuvor eher selten gemacht.
Das wandelt sich von Schauspieler zu Schauspieler immer wieder und von Regisseur zu Regisseur. Hm. Und aber wir haben ja diesmal auch das Bond-Girl, wie man so schön sagt, immer ist ja diesmal etwas Ernsthafteres, gespielt von Diana Rigg, die man früher aus Mit Schirm, Schaum, Melone sehr gut kannte. Und heutigen Zuschauern ist sie eher aus Game of Thrones bekannt, was du ja auch nicht gesehen hast.
Nee.
Dort hat sie Olenna Tyrell gespielt. Allerdings ist sie auch schwer zu erkennen, da sie da schon über 80 ist, als sie diese Rolle gespielt hat.
Hm.
Ja, aber man kann es erkennen, wenn man jetzt heute so geguckt hat, so im Nachhinein, dass sie das gewesen ist.
Ja, gut, das ist natürlich so eine Sache, die mir nicht auffallen kann, weil ich weder mit Schirmscham noch mit Melonen-Dings gesehen habe, noch eben hier Game of Thrones. Ja.
Eigentlich sollte ja Brigitte Bardot ihre Rolle spielen, also Diana Rigg war erst die zweite Wahl. Mhm. Und aber Brigitte Bardot hat lieber einen Western gedreht und zwar mit Sean Connery.
Ach ja.
Er hat so diese, und er, Sean Connery wurde ja auch häufiger gefragt und man hat ihm ja auch relativ hohe Angebote gemacht. Aber er hat immer wieder abgelehnt und wollte einfach nicht mehr. Und dann hat er den Western Shalako gedreht. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ob das Shalako heißt oder Shalako. Und es ist ein recht aufwendiger Western mit Brigitte Bardot und Sean Connery. Und ich bin ja eigentlich auch Western-Fan. Und es wundert mich, ich habe den nie gesehen. Und ich habe das vor kurzem, also gestern erst gelesen. Und ich werde mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Den würde ich gerne mal sehen.
Okay, ja, komischerweise habe ich den auch noch nie gesehen. Aber es macht zumindest neugierig, irgendwie da vielleicht auch mal reinzuschauen. Ja, mal gucken. Mal schauen, ob der irgendwo zu bekommen ist, ja.
Wen ich vorher noch erwähnen möchte, ist Ilse Steppert. Das ist die, die spielt Irma Blunt, also diesen Drachen, der da die Frauen überwacht. Ja. Die Handlangerin von Blofeld. Und das ist auch wieder eine deutsche Schauspielerin. Wie schon im letzten Teil hat er auch die Handlangerin vom Bösen eine deutsche Schauspielerin gespielt, die allerdings 2 Tage nach der Premiere des Films gestorben ist an Krebs.
Oh, schade, ja. Aber die hat teilweise eine bessere Präsenz, fand ich, als Blofeld selbst.
Ach so, ich dachte dem. Ja, das stimmt, die macht einen großen Eindruck. Also da habe ich mehr Angst vor gehabt als vor Blofeld.
Ja, ja, die ist wie diese eine Lehrerin hier bei Harry Potter, die auch diese ganzen Regeln aufstellt. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Diese kleine McGonagall. Frau. Nee, die ist ja.
Ach so, die mit den Pflanzen da.
Nee, die glaub, im 4. oder 5. Film kommt und dann ständig diese Regelbretter irgendwo angenagelt hat. Ich weiß es gar nicht.
Ach so, ja. Die rosa, diese rosa Frau.
Genau, die rosa Katzenlady, genau.
Fällt mir auch gerade jetzt nicht.
Aber daran hat sie mich so ein bisschen erinnert von ihrer Ausstrahlung. Irgendwie ab dem ersten Moment, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, ach, die führt doch nichts Gutes im Schild.
Obwohl sie freundlich war. Naja, hat sie andere auch so getan am Anfang. Ein kleines technisches Bemerkung noch. Das ist der erste Film, der in Stereotonen aufgenommen wurde. Der erste Bond-Film.
Wow, okay.
Hast du das gemerkt, den Sound?
Ja, er klang zumindest tatsächlich ganz gut. Also man hört es natürlich in der Synchro teilweise, sind natürlich die Stimmen auch meistens mono noch abgemischt bei den alten Filmen. Ja. Das hört man einfach, dass es halt eben irgendwie keine Räumlichkeit hat. Aber was so die restlichen Soundeffekte angeht, ja, hört man durchaus einen Unterschied, aber ja.
Wahrscheinlich hauptsächlich im Englischen, da man das im Deutschen nicht mehr auseinanderkriegt. Die haben ja nur eine Spur für Stimmen und Geräusche und alles drum und dran.
Ja.
Ja, gehen wir einfach mal, wir machen das so lose, in einer losen Reihenfolge. Wir besprechen nicht Szene für Szene, wie immer, sondern nur ungefähr so die Reihenfolge, damit man nicht so leicht was vergisst.
Der neue Star, der andere Bond. Sein Name ist Lazenby. George Lazenby. Er versteht sein Handwerk. Und das ist seine Freundin. Ihr Name ist Rick. Diana Rick. Diese Frau ist klasse. Und auch sie versteht ihr Handwerk. Wenn du meinst, du kennst einen Bond, sieh ihn dir nochmal an. Das ist ein anderer.
Du hast ja nichts drunter.
Aber erstmal zum Cold Open. Da haben sie ja ganz am Anfang gesprochen, man kann jetzt Computeranalysen machen, sagte der. Und dann hat er irgendwas gefaselt von zum Beispiel hier eine radioaktive Faser. Damit kann man Menschen orten und so. Und man hört aber im Film nie wieder was davon.
Nee, spielt überhaupt keine Rolle, dachte ich mir auch, vor allem weil Q ja direkt so am Anfang an dabei ist und das so groß irgendwo ankündigt und ich dachte mir die ganze Zeit, später im Verlauf des Films sucht man ja Bond so ein bisschen oder man weiß auch nicht genau, wo er ist, weil er angeblich im Urlaub ist, aber nö, spielt keine Rolle.
Ja, weil sonst ist ja jedes Teil, was sie am Anfang ankündigen, wird auch benutzt eigentlich in den Bond-Filmen und hier haben sie mal so 2 Sachen eingeworfen und es war eigentlich völlig überflüssig, die komplette Szene.
Ja, die war komplett überflüssig. Und später gibt's ja auch die Szene, als Bond nach seiner Kündigung eigentlich schon seine Schubladen leerräumen will. Dann holt er auch noch so ein paar Goodies irgendwo da raus. Und unter anderem so eine Armbanduhr, wo er dann noch mal irgendwie
den vorherigen Filmen.
Ja, genau, da holt er das noch mal hervor. Das spielt aber im Film natürlich selbst auch keine Rolle mehr. Das ist einfach nur, um es noch mal zu zeigen, quasi ein Easter Egg ein bisschen. Aber
ja, auch mit der passenden Musik aus den Filmen im Hintergrund sogar.
Ja, genau. Also interessant, dass man auch damals schon Easter Eggs eingebaut hat.
Ja, das war schon cool, so als Fan, wenn man das so hört und so mitkriegt und die Musik, dann, oh, guck mal.
Ja, aber interessant war auch so diese Anspielung am Anfang. Nö, das hätte der andere halt anders gemacht. So
das hätte, das wäre dem anderen nie passiert.
Das wäre dem anderen nie passiert, genau.
Als die Frau abgehauen ist mit seinem Auto und genau. Überhaupt, ja.
Ja. Ja, da war ich schon überrascht, dass da tatsächlich auch im Humor so ein, irgendwie so Nuancen drinstecken und teilweise auch Sprüche, die später so fallen, die sind fast ein bisschen Rainer Brandt-Synchro-artig.
Ja, stimmt. Ich hatte auch ein, zweimal, da war nachher auch noch so eine Szene, da geht er aus dem Bild und redet noch irgendwas. Ach ja, als er den Beluga-Kaviar isst. Da isst er was und geht dann aus dem Bild und dann siehst du ihn nicht mehr und er sagt, Beluga, das hebt die Stimmung. Richtig so, wie so eine Rainer Brandt. Ich habe nochmal zurückgespult, das auf Englisch gehört. Ja. Es hat er da auch gesagt. Ich dachte, das hätten sie in Deutsch irgendwie dazu gedichtet jetzt, aber nein, es gehört dazu.
Ja, auch später nach diesem Kampf gegen diesen großen, schweren, fast unbesiegbaren Typen, der da mal kurz auftaucht, der später aber im Film auch irgendwie nie mehr in Erscheinung tritt, als Bond dann im Auto sitzt und eben da quasi zu gezwungen wird, ein bisschen hier, du fährst jetzt mit, Schätzlein, so auf die Art, da sind wir ja, so schnell sehen wir uns wieder, sowas, das ist auch irgendwie so ganz eigenartige Synchro in dem Moment.
Ich fand, die Schlägereien waren aber relativ realistisch und das konnte er auch sehr gut. Er hat das zum großen Teil ohne Stuntman gemacht, auch am Anfang schon, während er sich kloppt mit diesen Booten da, zwischen diesen Ruderbooten und auch im Wasser.
Das schon, aber war das auch bei dir so, dass der Film zwischendurch teilweise so aussieht, als wäre die Kamera nicht richtig fokussiert auf das, was eigentlich gerade gezeigt wird? Er wirkt manchmal so ein bisschen unscharf von Szenenwechsel zu Szenenwechsel.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Okay.
Dein Beamer ist scheiße. Nein, nein.
Ja. Ich hatte das auch nochmal zurückgespult, weil ich dachte, Moment, da ist mir doch jetzt was entgangen. Aber es war teilweise wirklich irgendwie so ein bisschen unscharf, als wäre die Kamera schlecht fokussiert gewesen auf manche Sachen.
Vielleicht habe ich einfach nicht das richtige Auge für sowas. Ich gucke einfach nur, was passiert. Und wenn das unscharf ist, dann ist das halt Pech.
Ja, in deinem Alter sieht man das vielleicht auch nicht mehr so richtig.
Ich sehe das komplett genau, nicht besonders scharf.
Ja, sieht für dich alles immer so aus.
Ja. Ein bisschen verwaschen alles, ja. Aber am Anfang rettet er ja die Tracy, als sie sich ins Wasser stürzen will. Und sie flüchtet dann und danach kommt ja der Spruch, das wäre dem anderen nie passiert.
Was hat Tracy da vorgehabt? Also sie läuft einfach strandmäßig ins Wasser und was wollte sie da tun?
Es sah aus, als wenn die sich umbringen will.
Ich weiß nicht, also ja, aber ins Wasser reinspringen, aber vom Strand, so, also vom seichten Strand so ins Wasser reinlaufen. Weiß nicht, ob sie da sonderlich weit gekommen wäre mit ihrem Plan.
Naja, wer weiß. Er hätte ja mal ein bisschen warten können und gucken, was passiert.
Ja, er hat da sowieso sehr schnell reagiert, so als hätte er schon gewusst, was sie vorhat.
Ja, es sah ja auch ein bisschen komisch aus. Wenn einer da ins kalte Wasser latscht mit dem Kleid an, dann kann das schon irgendwas nicht stimmen. Und er ist doch der Frauenheld, der muss das machen.
Ja.
Danach beginnt dann das Intro, das Lied. Und hier hören wir das letzte Mal ein nicht gesungenes Intro. Bei Dr. No hatten wir das schon und hier auch nochmal. Die hatten erst vor, das Lied We Have All the Time in the World zu nehmen von Louis Armstrong, was ja später noch kommt. Aber das war dem Regisseur irgendwie zu lahm für den Anfang. Kann man ja auch gut verstehen. Das wäre für den Anfangssong ein bisschen dünn gewesen, glaube ich. Nachher passt es sehr gut, aber hierfür, da sieht man ja so eine Sanduhr, wo man auch wieder jede Menge Rückblicke auf die alten Bonds sehen kann.
Ja, das war auf jeden Fall nett gemacht. Auch den Song mochte ich irgendwie, der da so im Hintergrund so trällerte. Also fand ich wirklich irgendwie stimmungsvoll.
Und läuft ja auch so eine Uhr nebenbei und am Ende vom Intro sieht man dann, bleibt sie bei 5:12 stehen.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Foreshadowing, mir auch nicht. Ich hab's gelesen. Ja, und dann, bevor wir in die Schweiz kommen, ist er ja wieder im Spielcasino, was ja auch häufiger bei Bond vorkommt, wo er dann wieder auf die Tracy trifft und sie Geld setzt, aber kein Geld dabei hat.
Ja, so, so vorwandmäßig, so, aber ich habe gar kein Geld dabei. Ja.
Und sie sagt,
ist das auch kurz darauf, ist doch schon die Szene, als Bond ihr auch irgendwie ins Gesicht schlägt. Und da war ich natürlich direkt am Anfang schon wieder so. Oh.
Ja, er dachte ja, dass sie ihn umbringen lassen wollte. Ja. Weil sie sich ja in ihr Zimmer treffen wollten. Und da war ja so ein Typ, der auf sie gewartet hat. Aber warum sollte sie dann in sein Zimmer kommen? Also der Grund war ein bisschen, es war ein bisschen übertrieben, die Reaktion.
Ja, total. Und da war ich natürlich einfach schon direkt wieder angewidert von dem Charakter James Bond. Aber da gibt es später noch andere Szenen, über die man auch sprechen kann oder sollte.
Ja. Was ich auch ein bisschen heiß fand, als sie ja immer, sie sagte, sie sind wohl sehr erpicht darauf, mir das Leben zu retten. Und er sagte, bleiben Sie wenigstens heute Nacht am Leben.
Ja.
Ja, damit er sich Befriedigung verschaffen kann.
Ja, das tut er ja mehrfach in dem Film. Ja. mit verschiedenen Leuten.
Ja, sein Chef kündigt ja er soll ja nicht mehr Blofeld nachjagen, weil das alles nichts mehr bringt. Und er kündigt Bond ja, wie du schon sagtest vorhin, ne?
Ja, aber wie kacke ist er denn zu Miss Moneypenny? Die flirtet er so wirklich dreist an und die macht sich irgendwie so ein bisschen Hoffnung und also ich weiß nicht, also was ist James Bond bitte für eine Arschgeige? Ja, da auch schon wieder.
Die beiden kennen sich, das ist bei denen so ein Joke, sie weiß, dass halt nichts passiert und sie flirten halt zusammen und das ist ja so ein Running Gag in dem Bond-Film, dass er...
Ja, aber hat er sie nicht sogar irgendwie noch eingeladen für abends und
ja, genau.
Irgendwie auch noch mehr Andeutungen gemacht, was noch passieren könnte und...
Aber das ist alles, wie gesagt, das ist alles, sie weiß, dass das nicht ernst gemeint ist.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, da sprechen wir am Ende noch mal drüber.
Als er den Raum verlässt und wir das nicht weiter sehen, sitzt sie da und weint. Aber das haben wir nicht gesehen.
Ja, am Ende sehen wir aber, dass sie weint bei der Hochzeit. Ja.
Da ist ja alles. Aber sie hat dann seine Kündigung in einen Urlaub umgewandelt und mit der Begründung, du wolltest doch nicht wirklich kündigen. Und dann, was könnte ich ohne dich machen?
Ja, und nachdem Bond dann rausgeht, klingelt dann quasi nochmal dieser Sprechapparat. Da ist dann hier der Chef dran, M, und sagt, ja. Miss Moneypenny, was würde ich nur so ohne sie tun?
Ja, sie ist halt die gute Seele des Films.
Ja.
Ja,
ja, aber es wird ja relativ schnell kalt hier in dem Film.
Ja, erstmal trifft er sich ja noch mit einem Art Bösewicht. Er wird ja entführt und landet bei, wie heißt er noch? Draco Vincenzo.
Genau.
Draco Vincenzo oder so, wie heißt er? Irgendwie so ähnlich, ja. Der hat mich unheimlich erinnert an den Typen aus Liebesgrüße an Moskau, dessen Name mir gerade nicht einfällt, den ich vorhin noch wusste. Weißt du, wen ich meine, der da im Untergrund seine Ruderboot-U-Bahn hatte, um unter die russische Botschaft zu fahren?
Ja, ja, der auch dieses komische Stethoskop da dann bedient hat, für ja, da die Botschaft reinzugucken.
Genau, ja.
Ja, ja, genau.
Und
ja.
Da hat er mich unheimlich dran erinnert, bis ich gelesen habe, dass diese Figur tatsächlich an diese Figur angelehnt war, dass sie das ähnlich machen wollten. Und da dachte ich, wow, habe ich mir das nicht eingebildet.
Okay. Ja.
Hatte so ein bisschen eine ähnliche, nur dass das hier eben ein Bösewicht ist, der auch schon was mit Blofeld zu tun hatte und auch mit Dr. No und so, wo sie dann nachher drüber sprechen. Und außerdem ist das der Vater von Tracy. Und er möchte gern, dass Bond seine Tochter therapiert. und kurze Zeit später gibt es dann so eine Love-Montage. Kann man sagen, mit dem Lied von Louis Armstrong, wo man dann sieht, wie sie zusammen reiten und am Strand sind und ausreiten und ja.
Ja.
Das ist das letzte Lied, was Louis Armstrong aufgenommen hat und danach ist er gestorben, 1971, am 6. Juli auf meinem Geburtstag.
So sterben die Leute immer direkt, also wir haben ja eben
nicht
schon
direkt
gesagt,
danach, aber
ja. War für irgendwie ganz cool inszeniert, also waren so ein paar nette Szenen mit drin und auch diese Szene, die dann kommt, die eigentlich in diesem Prügel enden erstmal und als man Bond dann ja eben auch zu dem Draco, glaube ich, hinbringen will, der ja dann doch gar kein Antagonist ist, sondern Bond quasi so ein bisschen Geld bietet, damit er die Tochter heiratet.
Ja. Und da geht ja im Hintergrund noch eine Frau längs und sagt, dass er mit der zusammen ist. Und er sagt, das ist Olymp, der habe ich an der Damenkapelle wegengagiert. Sie spielte Saxophon. Aber im Original sagt er, sie ist eine gute Schauspielerin.
Ach ja, okay.
Wer kommt denn auf so eine Synchro?
Vielleicht hätten wir mal gucken sollen, ob wirklich Rainer Brandt seine
Finger drin hat. Ja.
Ja. Aber finde die Tracy eigentlich eine wirklich sehr sympathische Frau. Also so vom Charakter her irgendwie ganz, ganz cool. Also von den Bond-Girls, die wir bisher hatten, zumindest irgendwie die interessanteste.
Meisten Ausstrahlung, finde ich ja.
Ja, aber das auch.
Ich mochte sie auch schon damals in der anderen Serie, die du nicht kennst, auch schon immer sehr gerne. Sie wollten mal jemanden haben, den man schon vorher kannte. Also eine bekanntere Schauspielerin. Mhm. Und was ich auch bevor der Schweiz auch noch unbedingt erwähnen muss, ist diese Szene, die in der Kinoversion damals in Deutschland auch gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob sie die in Amerika auch draußen rausgeschnitten hatten, wie er diesen Safe knackt. Und wenn ich daran denke, dass er in Leben und Sterben lassen einen Safe-Knacker hatte, der in die Westentasche passte und hier einen hatte, der so groß wie eine Waschmaschine ist, fand ich das irgendwie seltsam. Aber es soll ja eigentlich davor spielen, wenn man das genau nimmt, ja.
Ja, aber eine andere Sache fand ich ja auch seltsam, denn Draco will sich ja bei Bond quasi bedanken für die Rettung und bietet ihr deswegen an, hier heirate sie, mit der Begründung, dass sie dann irgendwie ihre emotionale Instabilität überwinden könnte.
Das ist doch irgendwie auch wieder, weil sie eine starke Hand braucht, die sie komplett beherrscht.
Da war ich auch schon wieder am Kotzen.
Ja, das sind die 60er.
Ja.
Er will doch nur ihr Bestes.
Nur ihr Bestes und deswegen bietet er, weiß nicht, 1 Million Pfund in Gold auch noch an.
Ja. Die wollte Bond ja nicht annehmen, aber für Informationen, die ihn zu Blofeld bringen, hätte er sie geheiratet. Das
richtig sympathischer Charakter.
Ja. Ja. Das siehst du ja schon da dran, als er den Safe geknackt hat da und sich die Informationen geholt hat, wurde dieser Safe-Knacker ja mit Tongmischer geliefert irgendwie. Das fand ich auch alles sehr seltsam. Da hat er sich ja tatsächlich das Bild aus dem Playboy da mitgenommen. Was will er denn damit? Hat er einen Spind irgendwo auf der Arbeit, wo er sich das hinhängen will, dieser geile Molch?
Ja, gut, es gibt natürlich ein paar Abende oder so in dem Film, wo er dann mal keine von den Frauen aufreißen kann, die ihm natürlich direkt verfallen. Später gibt's ja quasi, weiß nicht, wie viele es sind, 10, die quasi alle was von ihm wollen.
12.
Ach, 12, ja.
Ein Dutzend muss das schon sein.
Ja, ja. Aber das macht es nicht besser. Und was er mit diesem Dingen will, also mir fallen da jetzt Begriffe ein, die ich nicht sagen will.
Das sollte eigentlich nur so ein Gag sein, aber ich fand das irgendwie passte das nicht, dass jemand wie Bond sich Ausklapp-Motiv vom vom Playboy mitnehmen muss extra dafür. Naja. Es sei ihm gegönnt, ja.
Ist im Playborg dann eigentlich nur die Borg-Queen immer wieder abgedruckt?
Darüber müssen wir mal an anderer Stelle sprechen. Interessantes Thema, ja. Ja, wenn du Seven of Nine siehst, ist Playborg ja schon angebracht.
Ja, das stimmt, ja.
Er will sich jetzt ja als Gynäkologe ausgeben, hätte ich fast gesagt, Genealoge ausgeben, hieß das, glaube ich, als Wappenkundler, weil ja der Blofeld seinen Anspruch auf seinen Titel bestätigt haben möchte. Und da sieht er ja vorher das Wappen der Bonds, wo drauf und deren Leitspruch ist, die Welt ist nicht genug. Und so heißt es ja ein Bond von 2009, der 19. Bond.
Später. Ja, genau. Der Titel Danke. Sagt mir was. Ich musste auch erstmal gucken, also er ist ja sowas wie ein Heraldiker oder sowas. So, sowas gibt sich Bond halt aus.
Heraldiker, ja, es ist leichter auszusprechen als Gynäkologe, ja.
Ja, aber da wird ihm ja auch sowas gezeigt, so ein Wappen, und das sah fast schon ein bisschen cartoonmäßig aus. Also es hatte irgendwie so ein paar merkwürdige Formen. Es sah irgendwie nicht so souverän aus, wie ich mir sowas irgendwie vorstellen würde, sondern hatte irgendwie so in seinen Zeichnungen wirklich so ein bisschen was Cartoonhaftes.
Ah, da habe ich nicht ganz so drauf geachtet, aber kann sein, dass du da recht hast. Aber wie du eben schon sagtest, jetzt gehen wir in die Kälte, und das ist ja fast der einzige Drehort oder Showort, mir fällt gerade das richtige Wort wieder nicht ein, also der Ort, wo es spielt. Noch sonst geht es in Bond-Filmen ja immer von einem Ort zum nächsten, aber dieser Bond spielt ja eigentlich so 90% in der Schweiz.
Genau, Piscloria oder so heißt dieser Berggipfel. Piscloria, Piscloria, wie auch immer, ja. Genau, aber...
Ist dir was an dem Lied aufgefallen, als er da angekommen ist? Es spielt ja Weihnachten, ist ja so Weihnachtsmusik im Hintergrund. Do you know how Christmas trees are grown? They need sunshine.
Sunshine can't grow Christmas trees alone. Nee, was meinst du?
Dieses Do you know it's Chris? Do you know how Christmas trees are grown? Wird ja im Hintergrund gesungen, und am Anfang kam sie das tatsächlich eine deutsche Version umgewandelt, Wovon träumt ein Weihnachtsbaum im Mai, gesungen von Katja Epstein. Wovon träumt ein Weihnachtsbaum im Mai? Kannst du's ahnen? Warum geht ein Tag so schnell vorbei?
Ja, ich fand's schon mal irgendwie interessant, dass... Also abgesehen von der Musik, da habe ich einfach nicht drauf geachtet in dem Moment, sondern dass natürlich in der Schweiz, dass da auch die Zeichen, die Verkehrszeichen und so, und dass die Beschilderungen natürlich auch quasi auf so einer deutschen Sprache eher war. Und es wurde, glaube ich, wurde es direkt genannt, Schweiz? Also ich hatte es erst danach gelesen, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur überhört.
Also weiß ich, ich wusste einfach, dass das in der Schweiz ist, darum habe ich mir keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Das ist der Nachteil, wenn man den schon 12 Mal gesehen hat. Dann geht man ein, und ich weiß nicht mehr, wie es das erste Mal gewesen ist.
Aber Bond hat ja auch noch irgendwie so einen Kollege dabei, der irgendwie, ich weiß nicht, wo er den her hatte, also der verfolgt ihn ja mutmaßlich so ein bisschen und ist ihm immer so ein bisschen auf den Fersen und versucht zu einem späteren Zeitpunkt ja auch oben auf diese Bergstation, diese Forschungseinrichtung von Blofeld hinzukommen. Aber so ganz geschickt geht der auch nicht vor, oder? Ist nicht die hellste Leuchte von allen helfen.
Ja, ich wollte fast genau dasselbe sagen, mit fast denselben Worten, dass dieser Kollege von ihm nicht unbedingt der schlauste Agent ist, so wie er vorgeht. Ja. Wahrscheinlich hat Bond sich, als er den gedacht hatte, immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, genau das hat er mit Sicherheit gedacht. Er ist den ja auch zu diesem Hubschrauberabflugort irgendwie mit diesem Käfer gefolgt und hat auch alles andere getan, als sich irgendwie unauffällig zu verhalten.
Warum lassen Sie mich hier nicht so durch? Ich dachte, da gibt es ein Restaurant. Ja. Was will er denn damit erreichen? Denkt er, die sagen irgendwann, oh, Entschuldigung, na gut, dann dürfen sie halt mitkommen.
Ja, also man macht, also ich glaube, der ist doch irgendwo nur Praktikant gewesen und hätte eigentlich keine Chance. Vielleicht wollte man ihn auch loswerden und hat ihn deswegen mitgeschickt.
Ja. Schick mal den Bob dahin. Ich kann den nicht mehr sehen, und ich glaube, da werden sie schon irgendwo vom Berg schmeißen. Weißt du, an wen mich Bond erinnert hat, als er aus dem Zug gestiegen ist? An Clark Kent. Mit seiner dicken Brille und seinem Hut auf. Ich habe nur dran gedacht, jetzt reißt er sich gleich das T-Shirt auf und dann da.
Ja, oder so eine Szene, wie er hat die Brille an und kein Mensch erkennt ihn, er zieht die Brille aus. Oh, Mr. Bond, Sie sind.
Deswegen hat Blofeld ihn nicht erkannt, wegen der Brille.
Genau, wegen der Brille. Jetzt haben wir es, ja.
Ah, endlich, jetzt weiß ich, es gibt alles einen Sinn.
Ja. Ja, aber wir springen natürlich so ein bisschen vor und zurück. Es ist nicht ganz chronologisch, was wir hier sagen, aber wir sind jetzt eben in der Schweiz, und das ist auch irgendwie wieder ganz nett anzusehen, denn unterhalb von dieser Forschungseinrichtung, Da ist ja auch irgendwie so Tunnel noch so rein irgendwie gebohrt in dieses Eis. Und das sieht schon wieder sehr bemerkenswert aus. Hat natürlich auch wieder so ein bisschen Freizeitpark, Pappmaché-Charme, aber trotzdem gefällt mir das. Ich mag diese unterirdischen, ja, diese Geheimräume und diese Geheimstützpunkte von Blofeld bisher, die mag ich sehr.
Obwohl, man kann schwer unterirdisch sagen, wenn das oben auf dem Berg ist, aber es ist trotzdem unter der Bergerde.
Genau.
Aber mit den Stalagmiten und Tieten, die da rumhängen und so in diese also vereiste Geländer und so, das sah schon interessant aus. Also es hat schon Charme gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie sehr cool, aber da fällt einem ja auch direkt auf, dass da irgendwie so ein paar merkwürdige Dinge vor sich gehen. Also auch erstmal, scheinbar werden auch die Koffer nochmal durchsucht. Irgendwie wurde ja auch
bei. Sie haben 10 Minuten Zeit.
10 Minuten Zeit wurde so angedeutet. Hier, guck mal die Koffer nach und sowas. Und als Bond in seinem Raum drin ist, der auch scheinbar keine Möglichkeit von innen hat, rauszukommen. Also Schalter gibt's nur von außen.
Von innen nur mit Radiergummi. Ja,
genau. Und so MacGyver-Zusammenbau. Aber innen geht er ja auch direkt auf die Suche nach irgendwelchen Wanzen. Aber scheinbar hat er ja keine gefunden.
Nee. Ja. Jedenfalls keine offensichtlichen.
Genau, fand ich schon mal interessant. Auf der anderen Seite, ja, was hätten die Wanzen da drin auch gebraucht? Also Bond ist ja jetzt auch kein Typ, der ständig Selbstgespräche da drin
führt. Ich wollte gerade sagen, er ist ja alleine, wen willst du da abhören?
Ja, eben. Ich wäre da einfach so ein Kandidat, okay, ja, ich bin alleine im Raum, dann halte ich halt auch die Klappe. Ich rede nicht mit mir selbst oder erzähle mir die ganze Missionsbeschreibung, was da, was ich
jetzt vorhabe. Selbst wenn da Kameras sind oder sowas, was soll der machen, was da auffällt?
Ja, eben.
Okay, wenn er sein Klappbild raushüllt, will ich nicht unbedingt mit der Kamera.
Vielleicht hätten sie besser Kameras installiert. Also später gehen ja auch verschiedene Besuche innerhalb dieser Einrichtung vor sich.
Ja. Wie findest du Bond im Schottenrock?
Ein bisschen eigenartig, aber das liegt nicht an Bond im Schottenrock, sondern es liegt einfach am Schottenrock selbst, den ich einfach irgendwie.
Schottenrock ist schon immer irgendwie elegant, finde ich.
Ich weiß nicht, das sieht irgendwie nach was aus, wenn das an mir vorbeiläuft, will ich da mit dem Finger drauf zeigen und ein bisschen spunzeln. Also ich weiß nicht. Ich persönlich kann die einfach nicht so richtig ernst nehmen. Das mag vielleicht einfach daran liegen, dass ich damit keine Verbindung habe. Also ja, ich kann.
Ist halt ungewöhnlich, ja.
Ist sehr ungewöhnlich und einfach nicht mein Ding, ja.
Ich hab auch mal einen gehabt, das ist gemütlich, bequem. Aber ich hatte was unter.
Ich wollte, das wäre die nächste Frage jetzt gewesen, ja.
Sowas.
Vielleicht sollte man das da in dieser kalten Umgebung sowieso tun.
Ja, er war ja drin. Da trifft er ja auf die 12 Frauen, die alle da ihre Allergien loswerden wollen in dem Institut.
Ich habe mal eine Frage zu Allergien, vor allem zu einer Hähnchenallergie, die eine da ja scheinbar hat. Wie funktionieren Allergien?
Ja, so wie es da aussieht, sind die ja eingebildet.
Ja, klar, die sind so ein bisschen eingebildet, aber man versucht es irgendwie so ein bisschen eigenartig zu erklären. So, hey, guck mal, du hast jetzt ganz viel Hähnchen gegessen und so und jetzt hier, deine Allergie ist weg. Und Allergien scheinen auch was damit zu tun zu haben, wie man die Tiere mag. Das wurde uns auch erklärt im Film. So, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann magst du Hühner, du wirst dich streicheln. Aber dachte ich mir so, ja, was hat das denn mit der Allergie zu tun?
Ja, dann will ich erst recht, Allergie dann will ich erst recht kein Huhn mehr essen, wenn ich sie schon erst streichel.
Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen eigenartig gewesen, ob das jetzt auch so eine Synchro-Sache war oder ob man nicht einfach damals nicht so viele Gedanken drum gemacht hat.
Genau, das wollte ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie sich da groß Gedanken drüber gemacht haben, ob das einen Sinn gibt oder nicht. Die mussten halt da sein und die mussten irgendwie ihre Zerstäuber kriegen, damit sie in die Welt hinausgehen und hypnotisiert werden.
Ja, ich meine, ich dachte mir in dem Moment, Moment mal, ich kann doch eine Allergie haben und trotzdem das Tier mögen. Also es gibt ja Leute, die mögen Hunde und Katzen und dürfen sich ihnen trotzdem nicht nähern, weil sie eine Allergie haben. Aber das hat ja nichts mit mögen zu tun. Und so wie es dann in dieser nächtlichen Season dort ablief, dass er nachts hier hypnotisiert, also Hypnotiseur gespielt hat, Blofeld, und sich scheinbar in die Quartiere so eingeklinkt hat und seine Märchenstunde da abgehalten hat. So klang es ja, so, wenn du nach Hause kommst, hast du deine Allergie überwunden und magst Hühner, weißt du, so, Moment mal, was hat das eine mit den anderen zu tun?
Ja, eine Allergie ist ja eigentlich etwas, was der Körper abstößt.
Ja, eine Überreaktion,
das hat man ja nicht unter Kontrolle.
Ja, eben. Das hat auch vor allem nichts mit Mögen zu tun.
Aber was ich mich gefragt habe, die eine nette Dame, die schreibt ja ihre Zimmernummer auf seinen Oberschenkel unterm Tisch und er besucht sie denn ja später. Und geht Bond jetzt eigentlich fremd? Eigentlich hat er doch jetzt eine feste Beziehung, oder?
Ich würde sagen, er geht nicht einmal fremd, er geht zweimal fremd, denn später bekommt er auch noch Besuch. Aber was da...
Da kann er ja nichts für.
Da kann man doch nicht Nein sagen. Aber auch die Darstellung hier von Frauen wieder, also die ist unangenehm irgendwie. Also ja, okay, die stehen vielleicht unter einem gewissen Einfluss von Blofeld mit der, dieser Hypnose, aber die werden alle nur als irgendwie so notgeile Tanten irgendwie dargestellt, die sich alle jetzt hier ranmachen wollen an James Bond, Schrägstrich, den er hier schauspielert. Aber es ist doch unangenehm, ein bisschen zu sehen. Also wie sie alle ihn so anschmachten und anhimmeln.
Ja, jeder ist sofort, ich weiß ja nicht, wie lange sie schon da sind, aber so lange kann das auch nicht sein, dass sie sofort, ja. Egal was. Und was ich mich mal gefragt habe, ist, mal so ganz, nicht nur was diesen Film betrifft, benutzt Bond Kondome?
Das habe ich mich absolut gefragt, als er sich da mal wieder umtriebig verhalten hat. Also irgendwie Geschlechtskrankheiten oder sowas.
Wie viele Bonds muss es wohl geben überall auf der Welt? aber eigentlich ja nicht. Meistens, hier ist es zwar nicht so, aber meistens werden die ja hinterher umgebracht, mit denen er was hat. Dann ja. Kommt es meistens gar nicht dazu.
Das stimmt wohl, aber die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. So, vor allem habe ich mir eine Frage gestellt, weil ich natürlich deutlich jünger bin, wie weit Verhütungsmittel damals schon so verbreitet waren und welche Art Verhütungsmittel es damals gab. Und
ja, ich glaube, da gab es auch schon alles, was es heute gibt.
Ja,
okay. Ich glaube, Tierdärme brauchten sie da nicht mehr benutzen. Jutesack.
Ja, aber wie gesagt, die Frage ist durchaus berechtigt. Er ist hier sehr umtriebig mit verschiedenen Damen und hat so ein bisschen Schmuddelscham irgendwie.
Was ich auch schön fand, ist, als Blofeld ja diese Kassetten eingesetzt hat, damit ja jede Frau ihre eigene Therapie bekommt, um ihre Dinge loszuwerden und sie jetzt lieben zu lernen, wie er die schön diese Kassetten einpackt. Das ist auch so schön, 70er, Ende 60er, diese kleinen
Kompaktkassetten. Das ist technisch wieder gut, aber ich konnte irgendwie den Charakter Blofeld diesmal nicht so gut greifen. Also ich wusste nicht um seine Identität so richtig. Also was ist das für ein Typ, was macht der überhaupt? Also der ist jetzt hier Hypnotiseur, der ist irgendwie auch gleichzeitig zusätzlich irgendwie scheinbar noch so eine Art Actionheld, so wird er hier zumindest im Film erstmal dargestellt, also nicht so einfach nur dieses kriminelle Mastermind, das irgendwie seine Handlanger hat, sondern hier ist er selbst aktiv. Dann ist er zusätzlich auch noch dieser Hypnotiseur und seinen Plan, den habe ich ganz lang irgendwie nicht greifen können, was er überhaupt vorhat.
Ja, das kam ja erst relativ weit am Ende. Aber er ist halt sehr vielfältig und in jedem Bond-Film kann er halt was Neues und und ja.
Und magst du ihn in der Darstellung von Telly Savalas?
Ob ich Blofeld? Ach so, nee. Ich finde ihn schon glaubhaft von Telly Savalas dargestellt, ja. Jedenfalls
okay,
diese Version von Blofeld.
Ja, ich fand ihn einfach zu andersartig im Vergleich zu vorher. Vorher dachte ich eher so, okay, Blofeld, jetzt ist er mal wieder ertappt worden, jetzt versucht er den Rückzug anzutreten und irgendwie verdünnisiert sich. Das ist eigentlich das, was wir bisher so von Blofeld irgendwie ein bisschen kennengelernt haben. Aber hier ist irgendwie...
Ich habe immer Probleme damit, die Blofeld... Reinkarnationen unter einen Hut zu bringen. Für mich sind das, obwohl es immer dieselbe Person ist, eigentlich immer jemand anders.
Ja, das Problem habe ich ja mit James Bond. Also mal gucken, wie das in Zukunft ist, wenn der jetzt noch von weiteren Darstellern gespielt wird. Also deswegen kam bei mir ja die Frage auf, ist das eigentlich immer derselbe Charakter oder ist es nur ein Deckname, der von verschiedenen Varianten von Geheimagenten benutzt wird?
Und es ist immer derselbe Charakter. Das ist wie bei Doctor Who. Kurz bevor er stirbt, verwandelt er sich in einen anderen und ist dann halt dieselbe Person mit etwas anderer Identität.
Okay, also James Bond ist auch nur ein Doktor. Okay.
Was mich immer rausgebracht hat, wo ich immer nicht meine Augen von lassen konnte, ist die Art, wie Blofeld raucht. Ist dir das aufgefallen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Wie meinst du oder was meinst du?
Der hat die Zigarette nicht, normal hat man die Zigarette ja zwischen zwei Fingern meistens in der Hand. Mhm. Und er hatte sie immer zwischen Daumen und Zeigefinger in der Hand und hat die immer so von oben nach unten in den Mund gesteckt. Nicht von vorne waagerecht, sondern die Zigarette hat immer nach oben gezeigt und er hat dann sie so nach oben zeigend in den Mund, wie so ein Schornstein, so in den Mund geschoben und dann irgendwie so, ich denke, was macht der da? Wenn du das mal gesehen hast, dann kannst du da, dann haut dich das total raus. Was macht der? Ist das ein Trick? Oder ich meine, Teddy Wallace, dem fehlen irgendwie ein, zwei Finger, aber daran kann das, glaube ich, auch nicht. Ja, vielleicht fehlt dem die passenden Finger. Das kann auch sein, weil dem fehlt irgendein Finger. Vielleicht lag das da dran.
Ja, gut, inzwischen fehlen ihm bestimmt noch ein paar mehr Finger, aber wie lange ist der schon tot, Lisa Wallace?
Auf jeden Fall fehlt ihm das Fleisch an den Fingern, ja.
Ja, 1994 gestorben.
Das ist schon ein bisschen hell.
Ich glaube, das war damals auch schon so ein Ding. Also klar, Lisa Wallace kannte man natürlich irgendwie auch damals schon so ein bisschen als Kojak. Und ich wusste, dass meine Mutter das gerne geguckt hat. Und damals, als er dann gestorben ist, war das irgendwie zumindest ein Thema bei uns mal in der Familie.
Einsatz in Manhattan hieß das auf Deutsch. Warum nicht einfach Kojak? Naja, weil die meisten wahrscheinlich Rojak gesagt hätten. Mit mich eingeschossen. Auf jeden Fall wird der Blofeld ja diesen Virus Omega in den Umlauf bringen, der ganze Kontinente unfruchtbar machen könnte. Aber sein Preis ist eigentlich, er will Straffreiheit und seinen Titel bestätigt haben hauptsächlich, ne?
Ja, das war irgendwie nicht so richtig, also ich konnte das mir nicht richtig herleiten, welche Ambitionen er jetzt so richtig hat. Also klar, wenn Leute unfruchtbar werden, das darf James Bond natürlich nicht passieren lassen.
Okay, dann hätte er kein Problem mehr, was Kondome betrifft.
Ja, aber irgendwie das, was wollte er denn letztendlich mit diesem Wappen und was war denn sein Plan dahinter? Also ich habe das tatsächlich nicht verstehen können. Vielleicht hätte ich mir das noch ein zweites, drittes Mal angucken müssen.
Es lag ihm fehl daran, ein Graf zu sein. Graf
von Warum?
Blöschung. Ja,
einfach halt wegen so. Seinem Größenwahn oder
ja,
was?
Ja, eben, ja. Okay. Er wollte sich als Graf zur Ruhe setzen und das und Geld wollte er, glaube ich, diesmal gar nicht. Das hat mich sowieso immer gefragt, wenn die sich so gigantische Stationen bauen können und dann irgendwelche Geldforderungen füllen. Wenn sie sowas bauen können, dann hätten sie vorher schon genug Geld gehabt. Aber das ist mal was ganz anderes.
Also eigentlich will Blofeld nur erreichen, dass er Leute erpresst, weil er diesen Titel gerne haben möchte. Ist das richtig? Sehe ich das so in dem Film?
Und Strafe halt, dass ihm alle Verbrechen erlassen werden und das hörte sich an, als wenn er sich zur Ruhe setzen will.
Ja.
Für mich jedenfalls.
Okay. Warum hat man ihm das nicht gewährt? Also man sagt das ja im Film trotzdem irgendwie so kurz.
Sie wollten das ja eigentlich fast, aber Bond hat ja andere Pläne gehabt. Und eigentlich, egal was so ein Terrorist fordert, man darf das ja nicht, man darf ja nicht drauf eingehen, sonst würde das ja endlos sein.
Ja, das stimmt natürlich.
Sein.
Ja, klar. Ja, der Staat oder sowas ist natürlich nicht erpressbar. Ja, das.
Was ich in diesem Bond so ein bisschen fand, Bond ist hier so ein bisschen menschlicher gewesen, finde ich, so ein bisschen verwundbarer wie sonst.
Ja, das fiel mir auch auf, auch bei dieser Verfolgungsjagd später, als das er von dieser Bergstation
wenn er da flüchtet.
Genau. Ja, und komischerweise dachte ich mir auch so, Moment, Bond ist doch schon unterwegs mit den Skiern. Kurz darauf ist ihm Blofeld mit jede Menge anderen Leuten auf Skiern, auch auf den Fersen schon. Sind die einfach eine klügere Route gefahren, dass sie so schnell jetzt auf den Fersen waren. Aber die zieht sich ja wirklich sehr lange hin, die Verfolgungsjagd. Und ja, da wirkte James Bond tatsächlich so ein bisschen angeschlagen, dass er jetzt selbst auf dem Rückzug ist. Und Tracy kommt ihm ja zum Glück da noch zur Hilfe. Die ist da scheinbar zufälligen Gründen gerade Schlittschuh oder sowas am Laufen, als sie sieht, hey, Bond, bist du das?
Sie ist ihm ja nachgereist. Ihr Vater hat ihm ja gesagt, wo er zu finden ist. Und bevor er alle 12 durch hat, hat sie sich gedacht, geh fahr ich ihm mal lieber nach.
Ja, hier, aber die Verfolgungsjagd, die war schon irgendwie ganz nett inszeniert. Also sie war ein bisschen lang, zumindest ob das jetzt irgendwie auch so eine Sache meiner Variante war, die ich jetzt vom Film gesehen habe, aber sie war auf jeden Fall gut gemacht.
Mir hilft auch die Musik immer über solche langen Verfolgungsjagden bei Bond hinweg, weil ich finde, die ist auch wieder sehr gut gemacht von John Barry wieder. Dieses Thema, dieses was der Film hatte, mochte ich eigentlich sehr gerne. Und wir sehen hier auch zum ersten Mal, oder sehen auch nicht, Willy Bogner. Der wird ja noch häufiger in den Bond-Filmen die Schießstunts variieren, hätte ich fast gesagt, korrigieren, dirigieren, wie heißt das Wort?
Regieren.
Regieren, da gab es ein Wort, ja, egal.
Choreografieren.
Ja, das war das. Das war das Vieren, was ich gesucht habe, ja. Der ist ja sogar rückwärts vor Bond und den anderen mit seinen Skiern gefahren und hat die Kamera dabei gehalten. Das heißt, sie sind relativ schnell gefahren und er hat dasselbe rückwärts gemacht und hat dabei noch die Leute gefilmt.
Ja, auf jeden Fall war das ganz gut gemacht.
Es ist der Hammer,
Ja, man hatte in manchen Szenen natürlich dieselben schlechten Effekte wie bei Verfolgungsjagden aus Autos herauf, dass es halt im Hintergrund aussah, als wäre das nur irgendwie so ein Film, der gerade läuft. Ja. Und das hat man halt einfach, aber das
greift dem Film jetzt
auch nicht an. Es ist besser geworden. Es sieht immer noch gerade auf einer, ich sag mal so 90 Zoll plus, sieht es immer noch ein bisschen gruselig aus, aber es ist auf jeden Fall irgendwie nichts, was ich dem Film ankreide. Ich meine, es ist halt ein alter Film und tricktechnisch befand man sich da damals noch irgendwie in anderen Zeiten. Und dass man trotzdem vieles irgendwie auch authentisch nachgebildet hat und sich überhaupt jetzt hier in die Landschaft begeben hat und auch Skier und so benutzt hat, fand ich schon ganz gut gemacht.
Und der Regisseur wollte es so realistisch wie möglich machen. Darum hat er auch komplett auf alles an Gadgets verzichtet, die sonst Bond eigentlich sonst ausmachen. Hier hat er ja eigentlich nur diesen Safe-Knacker gehabt, den er sich darauf hat kranen lassen. Und sonst haben sie komplett alles weggelassen. Und das ging eigentlich nur Bond gegen die anderen. Und er war ja sehr am Flüchten und war diesmal auch kein Übermensch. Er konnte also auch nicht 50 Leute besiegen, während er am Rumkämpfen ist.
Und ja, das stimmt.
Es gab auch ein paar Unfälle bei den Stunts, die sie auch, da haben sie das Drehbuch sogar umgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht speziell, welche das waren, damit sie die einbauen können, weil die sehr gut aussahen trotzdem noch. Und wo man auch gedacht hat, oha, wie der eine Skifahrer in den Häcksler gefallen ist, der da die Straße freigehäckselt hatte, wo dann oben der zerstückelt rausgeboostet wurde.
Ja, das war schon fast eine brutale Szene für so einen Film aus der Zeit. Was ich auch irgendwie.
Da haben sie tatsächlich ein Schaf reingeschmissen und 20 Liter rote Farbe.
Oh, ich hoffe, also, das Schaf ist vorher schon tot.
Ja, es ist nicht ganz sicher. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob es ein Schaf oder ein Schwein gewesen ist. Ich weiß nicht, wer das recherchiert hat und ob das überhaupt stimmt, aber es soll wohl stimmen, dass eins von den beiden dort durch die Gegend gepustet wurde.
Ja, okay. Aber das Einzige, was wirklich nicht gut aussah, weil man viel zu lange mit der Kamera draufgehalten hat, ist, als es diesen Kampf gab bei der Skiabfahrt und Bond einen von diesen Typen diesen Abhang runterstößt, weißt du? Und dann sieht man ja quasi eine Minute lang diese Puppe da runterfallen, die auch so ganz merkwürdig flattert. Ja, genau, ja. Ja, also das hätte man auch viel kürzer halten müssen, ja, weil je länger man es gesehen hat, desto schlechter sah es aus.
Ja, die haben wahrscheinlich überlegt, zeigen wir jetzt, wie es echt aussieht oder zeigen wir, wie weit oben das ist, wie lange der fällt.
Ja.
Sie haben sich für das lange Fallen entschieden, weil der stand ja richtig gerade auf den Skiern, den ganzen Weg runter.
Ja, genau, deswegen. Man hat nur dieses komische Schreien dabei gehabt noch. Und dann diese Puppe war halt eindeutig eine Puppe, die halt so rumgeflattert hat, auch irgendwie in der Luft. Ja.
Ja, ja, da haben sie noch keine CGI, hätte ich fast gesagt. CGI, ja. Keine GIs gehabt, die sie runterschmeißen konnten.
Ja, aber die Verfolgungsjagd ist echt gut insgesamt betrachtet und auch als ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei, setzt man dem Ganzen nochmal einen auf, indem es dann ja auch noch diese quasi 1-1 Bond gegen Blofeld auf diesen, wie nennt man diese Piste, die sie da, diese Bob-Piste, die sie da runter, genau, Bobbahn runterfahren, die ja auch nochmal recht lange zieht.
Ja, die haben sie eigentlich außer Betrieb genommen, weil da so ein paar Leute gestorben sind, die da runtergefahren sind. Aber, und der Regisseur sagte, geil, das benutzen wir. Da gab es auch so ein paar Verletzungen, aber es ist der erste Bond, in dem es keine wirklich schlimmen Verletzungen gibt. Sonst sind ja immer viele gestorben oder haben irgendwelche Körperteile verloren. Auch der im letzten Teil das Bein verloren hat bei dieser bei den Hubschrauber-Stunts,
ja.
Der saß. Der hatte hier den Vorteil, er konnte sich vorne in den Bob setzen, wo keiner reinpasste, der zwei Beine hatte.
Bisschen makaber,
ja, aber. Er sagt, das ist cool, ich mach das, ich passe hier rein.
Ja, aber das sah schon ganz nett aus. Und ja. Diese Verfolgungsjagd, die hatte auch wieder so einen kleinen, fast schon brutalen Twist, denn am Ende bleibt ja Blofeld mit dem Kopf auch so fast ein bisschen cartoonig schon wieder irgendwo ja. An so einem Ast hängen.
Also eine Astgabel, ne?
Ja, genau.
Und was ich auch lustig
dachte man ja, vielleicht ist er jetzt tot.
Ja, aber es ist ja halt Blofeld, der muss ja immer wiederkommen.
Genau.
Und vorher hat er ja Bond mit seinem Helm gegen die Wand gedrückt, wie er denn da so an der Wand längs schredderte. Das haben sie tatsächlich mit dem billigsten Filmtrick der Welt gemacht, im Studio mit so einem Kreisel, den sie gedreht haben, mit so einer Wand an so einem roten Ding und hat seinen Kopf daran gehalten und dann eben.
Okay.
Aber sah echt aus. Und sie haben eine echte Lawine extra für den Film ausgelöst. Das war kein Stock-Footage. Die haben tatsächlich Dynamit aus dem Hubschrauber geschmissen und eine 3 Kilometer lange Lawine ausgelöst, die ein bisschen größer wurde, als sie gedacht hätten. Und die Kameraleute unten mussten doch schon ein bisschen laufen und sich in Sicherheit bringen, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass diese Lawine so groß wird.
Ja, später, oder nicht später, sondern vorher, als man zu dieser Bergstation hochfliegt, dann zeigt man ja auch so runter, hey, schaut mal, da ist eine Lawine runtergekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das von der späteren wirklichen Lawine an der Stelle reingeschnitten wurde, dass man das Endresultat da nochmal gezeigt hatte.
Ja, wenn wir das schon so einen großen Aufwand haben, können wir es ruhig zweimal zeigen.
Ja.
Da, was ich auch ein bisschen komisch fand, was den Blofeld, der ist ja ein bisschen größenwahnsinnig. Er wollte ja, hat ja diese Tracy entführt und wollte sie ja auf seine Seite bringen, halt mit tollen Leben locken und so. Und sie wehrt sich dann natürlich gegen, aber als sie hört, dass Bond und ihr Vater im Anflug sind, da sagt sie, ich hab's mir anders überlegt. Und er, oh, cool. Der denkt nicht, wird nicht misstrauisch, nein, er sagt, ich habe sie überzeugt. Mein Charme und mein gutes Aussehen werden sie wohl überzeugt haben.
Ja, und ihr Vater schlägt sie auch noch mal ins Gesicht, als sie zurück
will. Wirst du wohl gehorchen, Blonk?
Ja.
Ja, die hat kein Wunder, dass sie so draufgängerisches Leben hat und irgendwo anders ihr ein bisschen seltsam geworden ist.
Ja, also irgendwie eine scheußliche Zeit ist das gewesen. Also ganz ehrlich, wenn ich das so sehe jetzt, also das geht so immer wieder kalt den Rücken runter. Mal gucken, ob es ab einem gewissen Zeitpunkt dann besser wird.
Es wird besser. Ich sage nachher noch mal kurz was dazu. Was ich so ein bisschen billig fand, war, wie sie die Station von Blofeld zerstören haben. Da ist die Explosion da und das war sehr dünn aus für den Höhepunkt des Films.
Ja, das sah dünn aus und man sah einfach direkt, dass es irgendwie nur ein Modell war, das sie natürlich da gesprengt haben und auch kein hochwertiges. Das war irgendwie, die Wände bestanden irgendwie gefühlt nur aus so ein paar Millimeter Pappe oder Pappmaché, was sie da irgendwie gesprengt haben. Sah nicht gut aus.
Und die Explosion war noch irgendwie eingeblendet zusätzlich, die war noch nicht mal
echt. Ja, das auch noch, ja.
Und dann fiel das irgendwie so, als wenn die Explosion irgendwie nicht funktioniert hat und das fiel nur so zusammen und sie dann hinterher noch schnell irgendwas drüber. Das war ein bisschen dünn. Ich dachte, hat ihnen das Geld gefehlt? Komisch.
Ja, die angeblichen Trümmer von der Station, die sind auch irgendwie eher so im Wind geflattert wie so ein Blatt, weißt du? Das sah halt auch schon so ein bisschen komisch aus. Ja.
Naja, aber jetzt glauben sie halt, Blofeld erwischt zu haben und man kann heiraten.
Man kann heiraten, genau. Da fand ich auch schon wieder so ein bisschen eigenartig, dass man sie irgendwie nennt Mrs. James Bond.
Ja, warum? Das frage ich mich auch immer, warum denn den Vornamen von ihm dazu?
Also Mrs. Bond, okay, alles in Ordnung, aber Mrs. James Bond?
Meine Frau heißt ja auch nicht Frau Frank Reeders.
Ja.
Das wäre dasselbe. Man hat ja noch nicht mal ihren Vornamen benutzt dazu. Ja, das fand ich schon immer irgendwie eigenartig. Komisch. Das hat mich immer gefragt. Ich dachte, das sehe ich irgendwie komisch, aber Mr. und Mrs. Nee. James Bond,
ja. Also, ja. Bisschen das heißt, ja. Aber es kommt natürlich noch irgendwie ein trauriger Twist am Ende, denn als man gerade in die Flitterwochen fahren möchte, kommt Blofeld wieder zurück mit seiner
Irma Band,
genau, oder Irma Bund, wenn es eine deutsche ist, keine Ahnung.
Ach ja.
Und genau. Und wie endet es? Es endet tragisch, nämlich sie, Tracy, wird irgendwie im Kopf getroffen auf die brutalste Art und Weise und
Bond kriegt das erst nicht mit. Er sagt nur, das war Blofeld und will einsteigen und dann sieht er erst, dass sie aus der Stirn blutet und dass es vorne in der Windschutzscheibe ein Loch ist. Hm. Und dann weint er ja um sie und
er weint gar nicht. Er hält sie nur in den Armen.
Er weint, kommt Tränen und die Szene war für Bond nicht, das hat dem Regisseur nicht gepasst. Er sagt, Bond darf da nicht weinen. Und dann haben sie es nochmal neu gedreht ohne Tränen.
Und das fand ich heutzutage irgendwie so, dass ich sage, er ist kein guter Darsteller für James Bond, weil einfach null Emotionen da hat. Da hätte man durchaus diese Tränenvariante zeigen müssen, um auch zu zeigen, okay, es steckt auch ein bisschen Menschlichkeit drin. Man zeigt Bond in dem Film ein bisschen angreifbarer, verletzlicher. Und er ist ja auch teilweise wirklich eher so im Rückwärtsgang, weil er auf der Flucht ist. Dann hätte man jetzt hier das auch zeigen können. Denn es zeigt mir ansonsten als Zuschauer eher so ein bisschen, ja, hat er denn an Tracy wirklich was gefunden oder weißt du das?
Heute hätte man das gemacht.
Ja.
Aber damals war das irgendwie anders. Er hat die Szene schon gut gespielt, fand ich. Die war schon berührend, wie er da um sie getrauert hat, auch als er den Polizist, der angehalten hat, sagt, das ist alles in Ordnung, wir haben unendlich viel Zeit. Und dann die Musik wieder im Hintergrund lief, das fand ich schon.
Ich fand es leider gar nicht berührend. Also
ist jetzt nicht so, dass mir auch die Tränen kamen, aber
Es wirkte in dem Moment so, als wäre Bond einfach die Situation quasi egal gewesen. Ja, er hält sie in den Armen, aber es gibt keine irgendwie Regung und keine Ahnung, stand der Polizist die ganze Zeit da und hat noch weiter reingeklotzt?
Das frage ich mich auch jedes Mal. Steht der da jetzt noch? Wartet er?
Man hört ihn ja nicht wegfahren oder so. Also ja. Ich fände es super, wenn er noch an die Kamera so umgeschwenkt hätte und er steht einfach immer noch da und klotzt da rein.
Wussten Sie, dass Sie ein Loch in der Windschutzscheibe haben?
Ja, und auch in der Stirn. Ah, ist noch ein Kratzer.
Eigentlich wollten Sie das ja so machen, dass dieses Ende hier mit der Hochzeit und dem Tod von Tracy das Intro vom nächsten Bond ist. Und dass das Intro beginnt, also die Musik beginnt an dieser Stelle jetzt.
Okay.
Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das tatsächlich mal ein Happy End gewesen wäre und man gut aus dem Kino kommt.
Ja, ist halt die Frage, wusste man im Vorfeld schon, dass George Lazenby keinen weiteren Bond spielen wird? Oder?
Während der Dreharbeiten nicht, aber hat er auch keinen guten Draht zu allen anderen. Er hatte so ein bisschen Star-Allüren schon, obwohl er noch nicht viel gemacht hat. Das sah man auch. Es gab mal so eine große Feier, zu der er gekommen ist und er hatte da mit niemandem gesprochen und er sagte, irgendwann sprach ihn jemand an und Diana Rigg fragte ihn, warum bist du denn so schlecht gelaunt und warum machst du so ein miesepetriges Gesicht? Und er sagte, ja, ich war nicht eingeladen. Alle anderen waren da und er sagte, ich war nicht eingeladen. Er sagt, wieso? Sie sagt, wieso? Überall hing doch diese Zettel und stand drauf, wann diese Feier ist. Er sagt, ja, aber ich bin der Star. Man hätte mich persönlich einladen müssen. Und so ähnlich, okay. Und so ein bisschen ähnlich. Die beiden hatten schon einigermaßen guten Draht, sagte Diana Rigg, aber er hatte so ein bisschen, war so ein bisschen wie Bond.
Ja. Also ich konnte mit ihm als Bond nicht so richtig andocken. Also so als alleinstehendes Werk, ja, ist das irgendwie okay gewesen. Aber im Vergleich zu den Filmen, die wir vorher gesehen haben, fällt es mir schwer jetzt zu sagen, ja, der ist besser oder der schlechter. Der ist tatsächlich genau das, was ich für mich gerade sagte, so, der ist irgendwie so alleinstehend. Ich kann den nicht einordnen in das, was ich vorher gesehen habe, und mal sehen, ob ich das später, wenn ich mehrere Filme noch gesehen habe, vielleicht noch mal nachträglich irgendwie anpassen kann. Aber Blofeld wirkte hier so irgendwie off-character ein bisschen. James Bond hatte zwar den Namen, aber wirkte auch irgendwie nicht so ganz in der Rolle. Ich tat mich ein bisschen schwer mit dem Film, auch wenn er handwerklich wirklich gut gemacht war, ohne dass ich jetzt direkt einzelne Personen oder so kritisieren kann. Es wirkte als Gesamtwerk für mich irgendwie nicht so rund.
Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich das am Anfang vielleicht ähnlich gesehen habe oder ob das erst später kam, nachdem ich wusste, was mich hier erwartet, oder ob ich den gleich so gut fand. Im Nachhinein finde ich es immer noch einer der besten, weil er eben hier so nahbar war und ich mag diese Geschichte und ich mag Diana Rigg und das gefiel mir alles sehr gut, auch wenn, wie gesagt, zum Schluss das Finale nicht so spektakulär war. Mir gefiel, wie gesagt, die ganze Geschichte und heute ist es immer noch einer meiner Lieblingsbond. Mal sehen, wie es ist, wenn du durch bist, und vielleicht muss man da einfach alle mal so ein bisschen häufiger gesehen haben. Und wenn du jetzt Diamantenfieber gesehen hast als nächstes, es ist schwer jetzt was nicht darüber zu sagen, aber wir werden viel drüber zu sprechen haben über diesen Film und ich glaube fast, dass die Folge nächstes Mal etwas länger sein wird.
Ich bin vielleicht gespannt. Nicht, also.
Aber du wirst auf jeden Fall sagen, ob positiv oder negativ, sage ich jetzt mal nicht.
Mal gucken, ich habe ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Urlaub, vielleicht schaue ich mir den später schon mal an.
Ja, warum auch nicht?
Ja, und dann will ich direkt mit dir aufnehmen, morgen oder so.
Ja, heute Nacht irgendwann, die Uhr zeigt auf 007, wir müssen reden.
Genau, dann klingelt dein Handy.
Ja. Wir müssen reden.
Ja, aber Besprechung hat natürlich trotzdem wieder Spaß gemacht, auch wenn jetzt natürlich erstmalig hier bei dir im Sofa-IMAX. Deswegen hört in Zukunft auch immer wieder hier uns zu und natürlich auch alle anderen Folgen, die ja so erscheinen.
Die Umgebung hat sich geändert, der Inhalt ist derselbe geblieben.
Genau, selbst zwei Pappnasen, die hier sprechen.
Tja, um es mit dem Schluss von dem letzten Film zu sagen, Bond will return in Diamantenfieber. Oder wie heißt Diamantenfieber? Heißt auch Diamantenfieber auf Englisch, ne? Diamonds are forever. Wie heißt denn
Diamonds
der auf Englisch?
Diamonds are forever.
Ja, so heißt
es. Das ist der Originaltitel.
So genau. War's, ja.
Die heißen im Original nie was mit James Bond. Die heißen nur im Deutschen James Bond 007. Dann kommt so ein Bindestrich und dann jeweils der Titel des Films.
Ja, da kommen auch noch andere spannende Titel. Aber sonst sind wir erstmal durch. Und ja, ich freue mich auch auf den nächsten. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, andere Umgebung, selber Inhalt, macht genauso viel Spaß wie vorher. Können wir ruhig weitermachen. Also bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.